habe den Song lange nicht können singen. Es ist nicht gegangen, ohne dass ich die Fassung verloren habe, ohne dass der Damm eingebrochen ist und dass die Gefühle raus sind. Und dann kommt das Befreiende am Ganzen, dass du weißt, egal wie schlimm etwas ist in deinem Leben, mit der Zeit wird es immer leichter und du überlebst es.
Mit seinem breiten Lachen, mit seiner unverkennbaren Stimme und brasilianischem Soul bringt er seit über 20 Jahren ganz viel Wärme auf die Schweizer Bühnen. Diesen Sommer bespielt er die Open Air Stages nicht nur selber, sondern er wechselt in die Rolle vom Gastgeber, nämlich vom Lake and Sound in Rapperswil. Zuerst darf er aber hier Gast sein. Herzlich willkommen, lieber Marc. Schön, bist du da.
Danke vielmals für die Einladung.
Magst du dich an dein allererstes Festival als Jugendlicher noch erinnern?
Hey, ich glaube noch mit Zelten, mit Regen, undichtem Zelt und irgendwann einmal verwachen und aufgeben und denken, ach komm, schlafen werden wir jetzt nicht mehr. So, ich kann mich wirklich noch, ich kann mich noch erinnern, aber ich weiss von nicht mehr genau, wo Hallenstadion, erste Show, Public Enemy kann ich mich erinnern. Und dann haben wir aber müssen raus wegen einer Bombendrohung. Ich habe das erste Konzert in einer Halle nie wirklich gesehen.
Oh nein,
also wir müssen auf den letzten Zug, bevor das
okay.
Es angefangen hat. Ja.
Und hast du aber so wild da als Jugendliche? Also Festivals oder?
Nicht überdurchschnittlich. Nein, ich glaube, ich has immer schon ein bisschen gemütlich gern gehabt. Ich weiss, das erste Mal zelten, so wirklich zelten. Wir sind ja halb Brasilianer, wir zelten nicht so viel. So. Das ist für uns wirklich, es gibt auch kein Wort für Wandern in unserer Sprache und zelten ist so auch. Also, und dann, wo ich dann das erste Mal wirklich bin, zelten, weiss ich noch, wie ich das Auto gefüllt habe mit einfach schwedischem Duvet, Matten, das Auto ist wirklich voll.
Richtig prepped.
So, ja. Richtig einfach. So. Ja. Ich glaube, ich habe so das Luxuszelten erfunden. Ja. Und ich bin Miterfinder von dem.
Und ja. Das Zelt hast du im Fall dann irgendwann auch sein lassen.
Ja.
Ja.
Und es ist gut, ich schlafe besser.
ich kann das sehr gut mit dir mitfühlen. Gibt es ein Festival, das du nie mehr vergisst? Egal, ob jetzt als Gast gewesen bist oder zum Arbeiten.
Hey, es gibt ein Festival, das mich ganz fest begleitet, mein Leben lang schon. Und zwar, meine Eltern haben ja selber schon Musik gemacht und ich bin am Buch von meiner Mutter, wo sie am Montreux Jazz Festival gewesen sind. Und ich nachher die Möglichkeit hatte, als 16-Jähriger das Montreux Jazz spielen und das letzte Mal im letzten Sommer, also genau vor einem Jahr, wo ich Gast war bei der Chaka Khan. Und es ist verrissen gsi, es ist, wo wir Stravinsky Hall umgebaut haben, haben wir können draussen am See spielen und einfach so mit so einer Ikone, wie der Chaka Khan, dürfen auf der Bühne stehen und an einem Festival, wo für mich immer fürs eigene Festival als Vorbild gsi ist. Ich habe immer gewusst, das Schönste als Musiker und warum das alle Menschen und Musikerinnen auf Montreux gekommen sind, ist, weil der Claude Nobsen so ein unglaublicher Gastgeber gsi ist, dass man gesagt hat, wir gehen das Montreux Jazz Festival, sondern wir gehen zum Claude Nobs.
Und wie würdest du das jetzt auch bewerkstelligen mit dem Lake and Sound? Was braucht für dich ein gutes Festival?
Hey, wir haben uns überlegt, wie sollte es, also wo bewegen wir uns gern? Und wie gesagt, der Claude Nobs ist so ein Gastgeber gewesen. Und wenn ich auf Reisen bin, wir sind vorher beim Zelten gewesen, haben sie gedacht, das Schönste wäre so ein Boutique-Hotel. Ein Hotel, wo individuell ist, wo persönlich ist, wo du abgeholt wirst, wo aber mit viel auf die Finessen und aufs Feine geschaut wird. Und so habe ich mir das überlegt. So sollte so ein Festival auch sein. Es ist an einem Ort, wo ich selber in der Nähe aufgewachsen bin. Ich bin am Zürichsee aufgewachsen. Und die erste Stadt, die wir haben dürfen, war Rapperswil. Wie meine Eltern gesagt haben, Zürich ist noch viel zu gefährlich für dich, aber Rapp ist völlig okay. Und dann sind wir auf das Rapperswil. Und jetzt ist für mich von dem her auch ein Teil gewesen, um wieder heimzukommen. Also es ist klar gewesen, wenn man ein eigenes Festival hat, wenn man selber kuratiert, wenn man selber Gastgeber wird, dann sollte das auch ein Ort sein, wo man stark mit verbunden ist. Und Rapperswil ist das für mich immer gewesen.
Jetzt hast du 12 nationale und internationale Acts können eben als Kurator gewinnen für das Line-Up. Wer ist für dich so zuoberst auf der Wunschliste gestanden?
Ich glaube, wählt so aus, dass man als Kurator und selber als Musiker Acts auswählt, wo man gesehen hat und wo einem auf irgendeine Art und Weise berührt, wo etwas macht mit einem, wo man denkt, ich finde immer noch, live ist die Königsdisziplin in der Musik.
Mhm.
Und ich habe einfach verschiedene Menschen dürfen, Musikerinnen und Musiker dürfen anschauen. Und es gibt langjährige Verbindungen, wie zum Beispiel den Milo, wo ich vor vielen, vielen Jahren schon kennengelernt haben, die gleichen Festivalbühnen miteinander geteilt hat, so Backstage sich austauscht hat. Es gibt Künstler, die ich ganz neu entdeckt habe, zum Beispiel Splendid, eine unglaubliche Schweizer Band, die Mundart wie für sich neu entdeckt, neu erfindet, eine Band, die super hip und innovativ ist. Tu Athena, Lo und Lödig, die alten Hasen, die irgendwie mit dabei sind. Und durch die Nacht tanzt man, glaube ich, mit dem Vivace und ein paar auf Stellar. So, das sind so die Acts, wo kommen und da sind.
Wie wichtig ist auch Sympathie? Weißt du, so auf der zwischenmenschlichen Ebene, weil ihr ja doch ein Kuchen sind und man kennt sich. Ich kenne euch alle, vor allem, wenn man so lange im Business ist wie du.
Hey, ich glaube, dass die meisten Menschen in diesem Business mir schon auch sympathisch sind. Also ich glaube, es gibt mehr Leute, wo ich, also ich muss jetzt nicht mit allen in die Ferien, dass man uns richtig versteht, also so nahe ist es eigentlich nicht. Aber mit den meisten Menschen hat man zumindest, dass es einem etwas verbindet und das ist in dem Fall eine Kunstform, wo man beide teilt, das Handwerk, wo man miteinander verbindet. Und also von dem her glaube ich, es gibt mehr Menschen, wo ich es gut habe, als ich es nicht gut habe in dieser Szene. Und dann gibt es aber persönliche Begegnungen. Und ich glaube, die persönlichen Gespräche, die persönlichen Begegnungen mit Menschen, die einem auf irgendeine Art und Weise so einen, entweder eine Geschichte oder einfach eine Begegnung, die man gehabt hat, ich glaube schon, dass das viel ausmacht.
Und an die denkst du auch zuerst, oder?
Ja.
Wenn du ein Festivalprogramm auf Bühne
stellst. Ja, wir haben am Freitagabend werden wir das Festival eröffnen und ich werde einen Mark Swain Friends Abend haben und ich werde zwei Freundinnen, Freunde mit auf der Bühne haben, wo mir mega nahe sind. Und das Lustige ist, es ist eine Überraschung. Also ich will den Leuten nicht sagen, wer es wird sein, sondern wirklich in dem Moment, wo wir zusammen auf die Bühne gehen, ist dann offiziell. Und das sind natürlich Menschen, die mich viele, viele Jahre begleitet und ich sehr eng bin.
Bei wem hast du aber vielleicht auch vergebens angeklopft?
Hey, du hast immer wieder Zeiten, wo Leute nicht am Spielen sind. Verdammt, Ochsner ist zum Beispiel gerade nicht am Spielen. Die sind gerade in einer Pause oder es passt gerade nicht ins Routing. Es gibt internationale Acts, wo ich so dachte, das wäre schön, mit denen habe ich eine Geschichte, aber die sind gerade nicht rum oder nicht auf Tour oder werden gerade Papi. Also auch das hat es gegeben.
Ja, das
hat es gegeben, wo wir gesagt haben, hey, ich würde mega gerne kommen, es wäre der Hammer, aber das ist genau der Termin, wo ich irgendwie gerade Papi werde und so. Und das ist mir das Risiko zu gross. Und das Schöne ist ja, man hofft ja, dass man das ein paar Jahre macht und von dem her wird es irgendwann einmal sonst halt mal die Möglichkeit geben.
Und dann gibt es auch noch Gagenverhandlungen wahrscheinlich, oder?
Das ist die andere Seite jetzt.
Kannst du das?
Also, das Schöne ist, wenn du einmal Perspektiven wechselst. Weißt du? Als aktiver Musiker, aber jetzt auch in die Rolle vom Kurator und vom Veranstalter. Okay.
Und wie leicht fällt dir denn das, wenn du so Sachen aushandeln musst?
Hey, das Schöne ist, dass ich den Geldhandel nicht selber machen muss. Das ist mir dann zu persönlich. Und da sind wir auch die Musikerinnen und Musiker. Das ist wichtig, dass ich das nicht persönlich machen muss. Ich darf sie einladen und ich darf mit ihnen, ich darf sie gewinnen fürs Festival. Das Schöne war, dass wir in der Schweiz ein mega Potenzial haben. Und ich glaube, als Schweizer und als Schweizer Künstler ist es mir mega wichtig gewesen, dass ich meine Kolleginnen, Kollegen, Freunde und Freundinnen, Musikbegleiterinnen, auch eine Bühne geben. Und das ist, glaube ich, der schönste Teil an allem.
Ich glaube, jetzt können wenig Musikschaffende behaupten, dass sie auch Teilhaberinnen von einem Festival sind. Du bist das jetzt. Wie fit bist du so in diesen ganzen organisatorischen Belangen? Weil es ist ja doch, je nachdem, recht weit weg vom künstlerischen Arbeiten.
Was mich am meisten erstaunt hat, ist, wie viel das es rundherum braucht. Also, wie viel Gespräch, das sind von teilweise politische Themen, wo man eine Stadt muss dafür gewinnen muss, dass sie mit dabei sind. Das sind Sponsoren, die man muss mitgewinnen muss. Also das ist schon so das ganze Gewinnen. Und man brennt für ein Projekt und man muss aber Leute mit dazu bringen, dass sie das gleiche Feuer auch empfinden. Das ist etwas, wo wirklich gross ist und es ist eine recht komplexe Angelegenheit.
Mit viel mehr Arbeit. Und so,
als man denkt. Ja. Also sonst kommen wir einfach auf den Platz und wir machen das Konzert und dann gehen wir wieder und wir haben eine tolle Zeit und wir singen mit den Leuten und so. Und man hat das Fest, aber in dem Fall merkt man, okay, das ist wirklich das ganze Jahr schon Vorbereitung, wo ich aber zum Glück auch gut kann abgeben kann und viele andere Leute haben, die einfach viel mehr Ahnung haben von dem. Aber gerade zum Mitverfolgen ist es mega spannend.
Was ist denn konkret deine Rolle? Weil ein bisschen Bürogummi-Hintergrund hast du ja schon, oder? Du hast das KV gemacht, ursprünglich.
Hey, als ich ein Bub war, haben mir meine Eltern gesagt, du lernst etwas Anständiges. Und das hat geheissen, entweder ich studiere Musik als Musiker, oder ich mache sonst irgendetwas. Aber sie haben wirklich wie gesagt, sie wollen, dass ich irgendeiner Form ein Studium oder eine Lehre mache.
Ja.
Und ich habe gedacht, eigentlich, was noch gut wäre, ist so ein bisschen etwas, was mich in der Musik begleiten würde. Und dann habe ich gedacht, eine Werbeagentur. Und habe nicht so gute Noten gehabt. Und habe eine Granini-Flasche genommen, Bewerbung geschrieben und auf Bewerbung geschrieben, ich möchte Ihnen beweisen, dass ich keine Flasche bin. Und aufgrund von dieser Bewerbung habe ich eine Lehrstelle bekommen für eine Agentur. Was der Hammer war. Das war wirklich super. Ich soll in der Buchhaltung sitzen und bin aber immer in der Krea oben und versuche Texte zu schreiben und irgendwie kreativ zu sein. Und das war eine tolle Zeit. Sie haben mich dann immer wieder an die Ohren geholt und geschaut, dass ich gleich genug in der Buchhaltung bin. Und die Mischung zwischen eigentlich gleich auch organisatorischem, was ein Grossteil halt auch ist von unserem Business. Wir sind gleich ein kleines KMU. Mhm. Nicht nur im Festival, auch wenn wir als Band unterwegs sind, sind 15 Leute unterwegs. Also das ist schon ein kleines Unternehmen, ein kleiner Wanderzirkus, ein musikalischer Zirkus, der da unterwegs ist. Und das erfordert schon ein bisschen Organisationstalent. Ich mache es aber nicht ungern.
Aber das machst du auch sonst für die Band.
Ja, also ich habe zum Glück auch Leute, die das noch viel besser machen als ich, aber so ein bisschen das Gespür muss man auf jeden Fall haben.
Ja. Jetzt steht in deiner Musik im Moment, glaube ich, alles so ein bisschen im Zeichen von Roots auch. Also auf deinem aktuellen Album suchst du auch so ein bisschen die Verbindung zu deinen Schweizer Wurzeln, zu deinen brasilianischen Wurzeln. Was würdest du sagen, wem drückt bei dir welche Kultur mehr durch?
Ich habe immer getanzt zwischen den Kulturen. In sehr gegensätzlichen Kulturen. Ein brasilianisches Mami, ein Schweizer Papi. Sachen, wo ich habe gemerkt, oder ich habe mich ständig gefragt, wer ich bin. Wo gehöre ich hin? Und, irgendwann habe ich mich mal, dazu entschlossen, zu sagen, okay, ich bin Kosmopolit und Musik ist eine Sprache, die verbindet. Und ich habe mich schon als Brückenbauer gesehen, mein Leben lang. Also sei das in meinem Privatleben, aber wie auch im musikalischen Arbeiten.
Aber wo spürst du manchmal das mehr, das Herz in der Brust mehr und manchmal das andere mehr?
Es ist schwierig, auf die Frage zu antworten, ohne diesen kompletten Klischees zu verfallen. Mhm. Aber was der Brasilianer, glaube ich, sehr fest ausmacht, ist, dass er sehr fest versucht, im Moment zu leben.
Mhm.
Und ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass man geografisch so liegt, dass wir, wenn wir in diesem Land da nicht planen und vorausschauen, dass unsere Vorfahren, wenn sie nicht angesammelt hätten und geschaut hätten, dass sie den Winter überlebt hätten, wären sie gestorben, so, oder? Und in Brasilien ist das klimatisch so, das ganze Jahr durch wächst alles und es ist so, im Moment leben ist dort einfacher. Und das ist etwas, was ich zumindest sehr versuche. Ich versuche, glaube ich, die brasilianische Leichtigkeit ist etwas, was im Schweizer mega schwer fällt. Und es ist für mich falsch schwer, sie zu behalten. Es ist eine Entscheidung und es ist ganz, ganz häufig ist es aber auch eine Anstrengung, leicht zu bleiben.
Also wie ein bewusstes Erinnern daran, weil es eigentlich so etwas Schönes ist und ein Geschenk ist, das man irgendwie...
Ja, ich glaube, du kannst leicht bleiben, dadurch, dass du mega naiv durchs Leben gehst.
Mhm.
Das geht nicht, für das bin ich zu reflektiert und zu überlegt und für das bin ich auch zu nahe am Leben. Und die nächste Alternative ist, dass man sich dafür wirklich entscheidet. Dass man wirklich, glaube ich, im Moment sich Zeit nimmt. Und also, ich glaube, was mich ständig begleitet, ist, dass das Leben nicht manchmal gut ist und manchmal scheiße, sondern es ist ständig gut und ständig scheiße. Und die Frage ist, wo ist die Perspektive und wo schaut man her? Und sich manchmal müssen zu entscheiden auf einen, manchmal übernimmt es dich, weil es gar nicht anders geht. Du bist in einer Phase im Leben, wo der Fokus halt für dich gesetzt wird und nicht du ihn setzt, weil das Gefühl oder die Emotion viel zu gross ist. Aber in dem Moment, wo du kannst entscheiden, und die sind häufig, finde ich, ist es schön, den Fokus auf die sonnige Seite zu setzen.
Wo schaust du im Moment an?
Auf der sonnigen Seite. Ich schaue dich an.
Und du schaust dem Festival entgegen, wo hoffentlich euch ja auch mit Sonne segnet. Du hast vorher aber noch etwas erwähnt, dass du, wie gesagt hast, eben das begleitet dich schon mega lang. Hat es auch schon Momente gegeben, wo du dich wie durch die beiden Kulturen auch ein bisschen entwurzelt gefühlt hast?
Ich glaube, ständig. Also ich glaube, das ist ein ständiger Punkt. Ich glaube, das kennen alle Menschen, die auch entweder einen Migrationshintergrund haben oder... Und weißt, es ist ja noch interessant, du musst ja manchmal gar nicht so weit gehen. Du musst ja manchmal nur aus deinem Dorf raus und du bist fremd. So, das ist ja gar nicht immer nur kontinentenübergreifend. Dass
Länder,
dass man sich vielleicht einen Moment lang fremd fühlt, ist ein ständiger Begleiter, den wir haben seit unserer Kindheit, seit unserem Teenageralter, dass man zu einem gewissen Teil versucht, so zu sein wie alle anderen. Und zu einem gewissen Teil aber auch merkt, dass man es überhaupt nicht ist. Und dann findest du Menschen in deinem Leben, die so ähnlich sind wie du, dass du irgendwo dazugehörst. So.
Aber wann hast du es am meisten gehabt? Ist es schon als Kind und Jugendliche gewesen, wo du vielleicht noch nicht so hast können reflektieren?
Hey, ich glaube, ich habe mir Tools gesucht, dass ich dazugehöre. Ich glaube, der Grund, warum dass ich wirklich lustig bin, ist, weil ich gewusst habe, wenn du Leute kannst entertainen, gehörst du ein bisschen dazu. In einem kleinen Moment gewünscht Menschen durch eine Emotion.
Mega fest, ja.
Und das war, glaube ich, mein Tool, dass ich mir gar nicht so überlegt habe, warum gehöre ich wie woher, sondern ich habe mir Tools gesucht, um zu wissen, so, wenn Leute lachen, lachen alle zum Gleichen. Und wenn Leute miteinander tanzen alle zur gleichen Musik.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für mich ist der Humor so ein Tool und die Musik auch so ein Tool gewesen, zum nicht meine Unterschiede, sondern zum eine Gemeinschaft zu finden.
Ja, und eben die Musik auch eine Sprache, die wir alle verstehen, die universal ist oder universell ist, wo, glaube ich, auch in der Familie Swayze eh und je geredet wird. Also deine Schwester ist als Tante Carmen unterwegs, deine Eltern sind schon auf der Bühne gestanden, wie du auch schon gesagt hast. Was sind deine ersten Erinnerungen an Musik?
Die ersten Erinnerungen sind, dass mein Vater in einer Rockband gespielt hat und ich vor der Bühne gestanden bin. Und jedes Mal, wenn er Saxophon gespielt hat, ich mit 3 das Saxophon genommen habe und das Gleiche gemacht habe wie er. Ich bin immer vor der Bühne gestanden und wenn er Sax gespielt hat, habe ich so ein Mini-Plastik-Saxophon gehabt, wo ich gespielt habe. Und nachher war ich immer so als 3-4-Jähriger mit auf die Bühne. Also es war wirklich ein bisschen ähnlich gewesen, wie so in einer Zirkusfamilie, dass man halt das Bühne ein Wohnzimmer war, wo man mit auf die Bühne ist. Und das ist etwas, was ich mega genossen habe, schon als Kind. Ich habe es geliebt, zu musizieren. Es war immer ein Ort, wo ich mich überdurchschnittlich wohl gefühlt habe. Und darum hat sich das auch nie so richtig fremd angefühlt.
Also auf der Bühne zu sein?
Auf der Bühne zu sein. Und dann ist aber dann, ich glaube, durch das, dass ich dann eine öffentliche Person geworden bin, habe ich mich ein bisschen gescheut, das bei meinen eigenen Kindern zu machen. Also die Erfahrung, die ich bei mir mega geschätzt habe, total schön gefunden habe, habe ich lange bei meinen eigenen Kindern gar nicht so zugelassen. Und irgendwann aber gleich gefunden habe, wo sie genug alt waren, um zu entscheiden, und sie gefragt haben, ob sie das mit mir teilen wollen oder ob sie teil wollen sie davon. Also ich habe eine weite Einladung gemacht. Haben sie beide angenommen und das habe ich noch interessant gefunden. Ich habe das nicht gedacht, dass sie das machen.
Und warum hast du das lange gescheut, wenn es für dich eigentlich eine gute, schöne Erfahrung war?
weil es den Unterschied gegeben hat zwischen Musik machen auf einer Bühne und in der Öffentlichkeit stehen. Meine Eltern haben Musik gemacht, sind aber nicht öffentliche Personen gewesen.
Ja.
Und das ist ein anderer und geschützterer Rahmen
ja.
gewesen.
Ja.
Also, das ist wirklich der Unterschied gewesen, dass man den Papi von meinen Kindern wie kennt hat.
Ja, verstehe ich.
Und das ist anders gewesen.
Ist es dann bei euch daheim immer Felicidade gewesen oder ist Musik auch da gewesen in schwierigen Zeiten? Zum auch so die Melancholie mit tragen in der Familie Swain.
Hey, es gibt ja das brasilianische Wort, das heisst Saudade. Und Saudade ist eine Mischung zwischen Heimweh, Fernweh und Weltschmerz. Und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass Musik dann am schönsten ist, wenn sie eben mehrere Gefühle abholt. Ich finde gerade eines der schwierigsten Sachen sind fröhliche Songs zu schreiben, also so Abtempo-Songs, wo alle mitsingen. So. Und die haben immer auch einen Hauch Melancholie drin.
Mhm.
Dass es nicht plump wird. Das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen einem tollen Song, der dich berührt, wo zwar etwas Lebensbejahendes hat, aber immer auch so ein Mühe von dem Schmerz. Und das ist, ich vergleiche es wie der Küche. Es ist so ein bisschen, es ist gleich ein bisschen scharf und ein bisschen crunchy und weißt so, du, es überrascht gleichzeitig und so wird es nicht plump.
Mhm.
Und ich finde, Musik ist ja ein Verstärker von Gefühlen. Und ich finde, dieses verschiedene Gefühl zuzulassen, ist etwas vom Schönsten. Also es braucht irgendwie auch immer so den Gegensatz.
Mhm. Welche Rolle hat für dich die Musik dann gespielt, wo ihr einen schweren Verlust auch gehabt in der Familie? Dein Bruder ist gestorben vor 4 Jahren jetzt.
Ja.
Hast der Verstärker dann verdreht in dem Moment oder hat das wie eine Zeit gebraucht?
Also es gibt ja so, zu meinem Bruder und der Musik gibt es eigentlich einen Song. Und der ist aber viel später entstanden.
When the Lights Go Out.
Ja, When the Lights Go Out, ein persönlicher Song auf meinem letzten Album Roots, wo ich mich grundsätzlich mit dem Tod befasse oder stärker mit dem Tod auseinandersetze. Und dann gibt es Sing My Song, wo man gehabt und ich den Song von Nemo
Du
covered habe. Und das erste Mal war, wo ich mich mit dem Thema so direkt auseinandergesetzt habe und das Gefühl, wo ich erlebt habe und wo ich teile mit ganz mit den meisten Menschen draußen so klar beim Namen genannt habe. Und das ist ein Moment gewesen, wo für mich schwierig war. Also vor allem, ich glaube, ich konnte den Song lange nicht singen. Es ist nicht gegangen, ohne dass ich die Fassung verloren habe, ohne dass der Damm eingebrochen ist und dass die Gefühle raus sind. Und dann kommt das Befreiende am Ganzen, dass du weißt, egal wie schlimm etwas ist in deinem Leben, mit der Zeit wird es immer leichter und du überlebst es. Und ich weiss, wir reden mega viel über den Verlust, aber was das Tollste ist einmal die Erfahrung gemacht haben, dass du nicht zwingend musst daran zerbrechen, sondern dass du den Verlust kannst überleben. Und das Gefühl zu haben, ist irgendwo durch eine kleine Superkraft. Weil du das Gefühl hast,
es gibt einem Vertrauen in sich selber.
Das meiste wird ich überleben.
Mhm.
Und es hinterlässt seine Spuren und man lernt mit dem Schmerz umzugehen. Es verbindet wahnsinnig. Ich glaube noch nie in meinem Leben so viel wildfremde Menschen gehabt, wo mir so viel Zuspruch gegeben haben, weil es etwas ist, was wir teilen. Und ich habe es schon mal gesagt in dem Interview, das Leben ist nicht Mama gut und Mama scheiße. Es ist immer gut und immer scheiße.
Und es relativiert auch vieles, finde ich. Also weißt, es ordnet ein, was sind die Probleme? Was haben wir eigentlich? Für was müssen wir aufhören, dankbar sein? Oder soll man auch sehen, dass man das hat und es einem eigentlich gut geht, weil es kann so schnell
kippen.
Mhm.
Ja, es ist irgendwie wie, A, ist es nicht selbstverständlich und B, gehört es dazu. Und das ist noch lustig kulturell. Wir haben vorher ein bisschen über kulturelle Unterschiede geredet gehabt. Und einer der kulturellen Unterschiede ist, wie geht man mit dem Tod um innerhalb von einer Gesellschaft und einer Kultur. Ich weiss, dass meine Verwandtschaft und meine brasilianische Verwandtschaft, der Tod ist viel näher gewesen, weil man viel öfters und damit viel schicksalhafter damit konfrontiert wird. und wir eigentlich da auch nicht so gerne darüber reden und B, alles dafür machen, dass es so weit weggeht wie nur möglich. So. Und es ist aber etwas, was ganz klar passiert. Es ist so klar. Ich habe irgendwann mal gesagt, wir kommen durch die gleich. Ich habe einen Song gehabt, der heisst Dein Engel. Oder ich habe einen Song geschrieben, der heisst Dein Engel und es ist ein Taufsong. Und ich habe gemerkt, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt, hey, wir sind an einer Beerdigung und haben den Song gespielt. Und das Lustige ist, dass ich dann gemerkt habe, für das habe ich ihn eigentlich gar nicht geschrieben, sondern es ist ein Taufsong. Und mir dann überlegt habe, aber sehr wahrscheinlich wird es die gleiche Tür sein vom Leben, wo du reinkommst und das Leben auch wieder verlässt. Und das ist für mich so eine Erkenntnis gewesen, dass ich sage, okay, das sind die zwei Sachen, die mega sicher sind. Wir gehen durch die Tür rein und irgendwann wieder raus.
Mhm. Und trotzdem tut es natürlich weh, wenn man findet, gewisse Leute müssen zu früh gehen.
Definitiv.
Oder? Also das ist wie so, das kann man nicht schönreden. Aber ich glaube, was ja oft passiert, ist so, auch der Schmerz gar nicht weg, sondern irgendwann bleiben die schönen Erinnerungen und es tut nicht mehr weh. Und das ist das, was du meinst, auch wenn du den Song dann heute singst, dass es nicht mehr so der Stich ist, sondern es ist eigentlich warme Gefühl.
Voll. Das ist es. Also, dass etwas bleibt, wo am Schluss du hast es perfekt gesagt. Es ist nicht mehr der Stich, sondern ein warmes Gefühl. Mhm. Genau, so ist es.
Wie wichtig ist dir auch, das Thema Tod in der Familie zu thematisieren? Auch mit Kind?
Ich glaube im Fall, dass wir in einem späteren Zeitpunkt vom Leben verkopft anfangen werden.
Ja.
Und darum glaube ich, dass Kinder weniger grosse Probleme haben damit als wir. Sondern dass sie noch viel mehr auf einer Ebene das aufnehmen und verarbeiten, wo sehr wahrscheinlich natürlicher damit umgeht. Und je älter dass wir werden, je grösser wird der Rucksack und je mehr hängen wir an Sachen und lassen sie weniger gut los. Und ich glaube, der Kopf kommt später. Darum glaube ich eher umgekehrt, dass wir den Kindern zuschauen, wie man mit einem Verlust umgeht.
Ja. Was lernst du aktuell von deinen zwei Teenie-Mädchen?
Mega viel. Jeden Tag irgendetwas Neues. Also, es kommt... Also, das Schöne ist, wir teilen ja auch Musik. Und das ist ja noch schön, Musik, gerade Populärkultur, ist etwas, wo ständig ja wieder wächst und neu entdeckt wird und auch geprägt wird, auch von der Jugend, finde ich ganz fest. Und ich weiss, ich bin mit den Girls an einem Konzert gewesen, wo wir geschaut haben, und der Four-Act war eine ganz junge Künstlerin aus St. Gallen. Und wo das Konzert fertig war, ist für mich auch so klar gewesen, die wäre mega schön, sie würde uns im Festival spielen. Und das ist eine junge Künstlerin, die Acryl heisst, und sie ist auch bei uns, und das hätte ich zum Beispiel ohne Kind nicht entdeckt gehabt.
Ja.
Und das ist mega schön. Also der Austausch ist etwas mega Wertvolles. Und das glaube ich, dass ein Kind manchmal sogar die Jugend ein bisschen verlängert.
Man sieht oder hat sich ein bisschen das Spielerische irgendwie, dann vielleicht manchmal auch noch mehr oder eben einfach mehr Eindrücke. Gibt es Musikrichtungen, wo wir gar nicht auf dem gleichen Dampfer sind?
Jetzt mit den Kindern?
Mhm.
Nein, ich glaube, wir haben beide die Situation, dass wir sehr offen mit Musik umgehen. Und von dem her los, also es gibt ja gewisse Sachen, die sich wiederholen. Gerade so die urbane Musik und Hip-Hop ist ja auch Teil gewesen von einer, also dass sich Populärkultur wiederholt und sie zur gleichen Zeit die gleichen Kleider tragen jetzt, wie wir dazu mal getragen haben, ist echt ein lustiger Zufall, weil ich schaue sie manchmal an und denke, also als Teenager haben wir genau gleich ausgesehen. Und das ist wirklich gerade witzig. Teenager haben jetzt in diesem Alter und du Fotos anschaust von dir in diesem Alter, dann ist es gleich einfach ohne Filter. So. Und das ist sehr lustig.
Wenn du jetzt gerade so Aussehen ansprichst, in welcher Phase sind sie gerade? Ist es die Phase, wo der Papi eigentlich cool ist oder was man manchmal auch findet, ja, so der Kimono musst jetzt vielleicht nicht und musst die grosse auffällige Brille, wo halt so deine Markenzeichen sind?
Hey, es hat irgendwie immer dazugehört zu mir. Also, ja. Sie kennen mich gar nicht anders als das, wo ich immer gewesen bin. Ich habe versucht, auch Mode und als Teil von meinem künstlerischen Ausdruck zu tragen. Und ich finde es einen recht guten Indikator, weil ich glaube, vor allem, dass man das spürt und auch bewusst trägt, und die Kinder nicht darauf reagieren, dass sie das Gefühl haben, das ist mega peinlich, so, glaube ich, spüren sie auch, dass es authentisch ist. Ob es ihr Geschmack ist oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber es ist zumindest das Gefühl von Scham gibt es häufig dann, wenn etwas nicht ganz authentisch gedreht wird. So. Aber es hat auch so die Momente gegeben, wo die jüngere Tochter gesagt hat, Papi, es wäre mega gut, du könntest an Elternabend einfach mit einer schwarzen Hose, schwarzen Rohkragenpulli und kein Kimono und nichts farbig. So. Und das habe ich selbstverständlich gemacht. Und habe aber gleich gedacht, so eine Jacke, wo dann, also ich bin schwarz angelegt und dann eine Jacke, wo dann so ein bisschen ich bin. Und dann, wenn ich so dort sitze, sehe ich das so lauter, mehrere nackte Meerjungfrauen auf dieser Jacke sind. Wo ich erst dachte, vielleicht hat es auch nicht die beste Jacke gewesen. So. Also ich habe gesagt, es hat alles gestimmt, außer dass die Meerjungfrauen nackt sind, ist vielleicht nicht so gut für die Eltern. Also von dem, hey, dass sich Kinder auch für ihre Eltern ab und zu schämen, das gehört dazu.
Ich glaube auch,
es ist
ja
wirklich egal, wer du bist.
Ja.
Und das ist Teil von einer glaub, gesunden Abnabelung, dass das passiert.
Aber das heisst, eigentlich ist das auch, wie du dich kleidest in deinem Privaten, in dem Fall. Es ist wie so ein Ausdruck von deinem Inneren, wo du gegen aussen drehst und nicht per se jetzt eine Bühnenfigur.
Nein, ich gehe auch so posten. Häufig. Also, so wie ich mich fühle. Aber dass ich, dass es irgendwann einmal gar nicht mehr so einen Unterschied gegeben hat zwischen der Privatperson Mark Sway und der Bühnenperson Mark Sway. Ich glaube, dass der Bühnen Mark Sway sicher extrovertierter ist als der private Mark Sway. Ich glaube, ich bin per se, und das hat jemand mal gut gesagt, er hat gesagt, ich sei ein outgoing Introvert.
Ja.
Und das habe ich mega passend gefunden, weil ich dann auf einmal herausgefunden haben, wer ich wirklich bin. Also ich bin auf der Bühne zwar ein sehr extrovertierter Mensch, ich bin aber jemand, der gerne eine gewisse Stille auch hat und eine gewisse etwas gegen innen kehrt, so, weil ich das spannender finde, als gegen aussen gekehrt zu sein.
Aber die zwei, ich würde sagen, nähern sich wie auch je länger, je mehr an.
Ich glaube, sie nehmen sich einfach zum richtigen Zeitpunkt den Platz.
Ja.
Und ich glaube eben gar nicht, dass sie sich mehr annähern müssen, sondern dass sie sich einfach den Platz lassen, wenn es dafür ist, Leute zu unterhalten und auf einer Bühne zu stehen. Und wenn es der Platz ist dafür, so eine gewisse Melancholie und Trauer und so zu spüren und damit umzugehen und sie auch zu geniessen. Und über philosophische und gegeneinkehrte Themen können. Das finde ich auch spannend am Leben. Weißt du, es ist so lustig, dass man ja häufig versucht, ja auch Menschen in eine Schublade zu tun und sagt, das ist jetzt deine Schublade, das ist der lustig, der ist immer aufgestellt und so. Aber dass es die Entscheidung, dass man eine gewisse Leichtigkeit hat, auch die Entscheidung ist, sich mit ganz, ganz, ganz vielem Schwerwiegenden auseinandersetzen zu müssen, weil man es nicht einfach nur verdrängen kann, ist Arbeit. Und man kann nicht einfach ein Kästchen auftun und es dort drinnen tun, sondern es ist dafür schaffen. Es ist wie jede gute Beziehung gehört dazu, dass man sich wirklich fest mit damit auseinandersetzt.
Es ist wie etwas aufarbeiten, damit man wieder fliegen kann und leicht sein kann.
So, es hat einen Preis.
Ja.
Es hat einen Preis, wenn man es nicht einfach komplett eben naiv machen will. Hat es einen Preis. Aber ich finde, er lohnt sich.
Würde ich Severin auch als outgoing Introvert beschreiben? Was meinst
du? Ja, ich glaube, also Severin kennt definitiv alle Seiten von mir.
Ja, eben. Wahrscheinlich die, die ich am
besten mit Abstand. Ja.
Ja.
Also, wir sind schon so lange zusammen.
Was ist 20 Jahre?
30.
Also 20 Jahre verheiratet, 30 genau. Jahre zusammen.
Hm. Etwas vom Tollsten ist, dass sie regelmäßig laut rauslacht. So, wenn ich etwas gemacht habe oder etwas gesagt habe oder so. Und das ist so unglaublich erfrischend, wenn dir das jemand nach so langer Zeit schenkt. Mit oder über dich, es ist völlig egal. Es ist wirklich cool.
Wie verändert sich es, eben wenn man 30 Jahre miteinander geht? Ist man irgendwann auch halt mega fest ein Team? Ein Sparring-Partner?
Ja, das wird man automatisch, wenn man sich mega kennt. Ich glaube, auch da gibt es viel mehr Facetten.
Mhm.
Man wird definitiv je länger, je mehr auch zum besten Freund, zu der besten Freundin. Und trotzdem ist man ein Paar. Und man ist ein Liebespaar. Und ich finde, die Balance auch behalten und das Feuer zu behalten, so, den Latin Part zu behalten, ist mega wichtig. Und wie sonst ist man dann irgendwann wirklich einfach Freunde?
Mhm.
Und ich finde es lange nicht. Also, es ist mit einer von meinen wichtigsten Freundinnen, die ich habe in meinem Leben.
Yeah.
Aber weit mehr als nur das.
Wie schaffen wir das? Wie behaltest du den Latin Part?
Einer von den Vorteilen ist wirklich, dass ich mit meinem Beruf viel unterwegs bin. Ich reise viel und wir haben viel Chance, dass wir uns vermissen.
Das macht es dann so ein bisschen spannend.
Hey, ja.
Und nicht selbstverständlich.
Ja, es macht es nicht selbstverständlich. Und was glaube ich, wirklich einer von den... Ich finde es wichtig, dass zwei Menschen als Paar glücklich sind, ist wichtig, dass jeder für sich glücklich ist.
Ja.
Und ich glaube, das war die wichtigste Erkenntnis gewesen. Man schafft an sich selber, und dann wird es zusammen einfacher. Und natürlich gibt es mega viel Zeit. Man ist nicht immer vollgeladen mit der Batterie, sondern manchmal hinkt der eine gerade oder die andere gerade mega hinterher oder ist gerade in einer Phase in einem Land, wo man Support braucht. So. Und das ist völlig klar. Aber im Grundsatz finde ich es, glaube ich, das Wichtigste, dass beide so ihr eigenes Zimmer gut aufräumen. Dass es Platz gibt.
Und wie meinst du, wird das, wenn eure Girls irgendwann mal ausfliegen? Ist das schon das Thema?
Ja, also das wird in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall das Thema. Wir haben vor einem Jahr einen Roadtrip zusammen gemacht, einfach wir zwei. Und es war wieder wie früher.
Ah, ja.
Von dem her, ich glaube, ich bin zuversichtlich, dass es mega gut kommt.
Ja.
Auch wenn sie draussen sind und fliegen werden. Das ist auch so ein Prozess, der so langsam kommt. Die werden ja je länger, je selbstständiger.
Und jetzt Lake and Sound, sind sie dann auch, also ist die ganze Family vor Ort zusammen unterwegs oder sind sie dann die, die sagen, so, tschau zusammen, wir gehen jetzt zum Day-Rave. Wir haben ja noch einen Day-Rave.
Wir haben einen Day-Rave am Samstag. Also definitiv werden sie irgendwann ausfliegen. Also schön wäre es, wenn sie mitteil werden vom Konzert. Das wäre mega schön.
Ja.
Und nachher werden sie ziemlich sicher an Day-Rave. Das gehört, glaube ich. Also das ist schon... Wir haben es mega gut zusammen, aber ich glaube, es gibt einen Moment, wo sie als Teenager ohne ihren Vater sein wollen.
Das klingt, als könntest du aber mega gut loslassen.
Hey, das ist nicht, ob man das kann oder nicht. Man hat gar keine andere Wahl. Ich erinnere mich ja an meine Jugend zurück. Es war genau so. Ich wollte einfach fliegen und die Welt entdecken. Mhm.
Für all die, die auch ein bisschen wollen, etwas entdecken, das gibt's in Rapperswil. Und zwar vom 19. bis 21. Juni. Tickets gibt's noch. Kann man noch kaufen.
Gibt's noch. Und ein Tag ist fast der wichtigste, ist nämlich der Sonntag. Können wir in die Schweiz gehen und alle Kids sind in Familien, sind herzlich eingeladen. Ich habe immer gefunden, wenn, so wie ein Dorfplatz in Italien oder bei den Latinos, am Schluss sind eben alle auf dem gleichen Dorfplatz. Und ich finde es dann am spannendsten im Leben, so, wenn sich eben alles vereint und alle sind eins. So.
Ich wünsche dir ganz viel Freude und
danke
natürlich auch Erfolg. Mega schön. Hast du bei uns
noch
einen Stopp? Für noch mehr spannende Geschichten aus dem Leben, abonniert uns oder schreibt uns einfach in den Kommentaren, wer ihr euch als nächsten Gast da wünscht. Ich freue mich über jedes Abo und lasst doch auch gerade 5 Sterne da. Mein Name ist Sina Albisetti. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.